Why don't you? Es ist nie zu spät für Veränderung. Mit Julia Wagner.
Willkommen bei Why Don't You, dem Podcast für berufliche Veränderungen in der Mitte des Lebens. Ich habe heute eine absolute Expertin zum Thema Arbeitsmarkt, weiblicher Arbeitsmarkt 50 plus bei mir, Petra Draxl. Herzlich willkommen vom AMS. Sie sind AMS-Vorständin. Ja. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um in meinen Podcast zu kommen.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Frau Draxl, ich frage am Anfang meine Gästinnen immer eine persönliche Frage. Mhm. Und zwar, was Sie heute beruflich besser können als in Ihren 30ern?
Eine interessante Frage. Ich glaube, was kann ich besser? Ich würde sagen, ich habe viel an Geduld gelernt. Ich war mit 30 etwas ungeduldiger. Ich habe gelernt, dass Management bedeutet, dass man einfach auch Zeit geben muss, dass man sozusagen einmal auch einen Schritt zurücktreten muss und vielleicht dann den nächsten Schritt geht. Ich würde sagen, das sind so ganz wichtige Punkte, die mich von altersmäßig unterscheiden. Also wenn ich mir vorstelle, wie ich vor 30 Jahren war und wie es jetzt ist.
Wenn wir schon beim Thema Alter sind, möchte ich gleich einsteigen mit einer Frage, die mir sehr unter den Nägeln brennt. Frauen heute in ihren 50ern sind fitter, digitaler, sie sind in anderen Lebensumständen als noch vielleicht unsere Mütter oder Großmütter. Sie stehen mitten im Leben und trotzdem gelten sie noch immer als unattraktiv für den Arbeitsmarkt. Warum gibt es dieses Klischee 2026 noch immer? Wissen Sie, woran das liegen könnte?
Ich glaube, da sind viele unterschiedliche Faktoren, an denen das liegt. Es ist genauso, wie Sie es beschreiben. Wir sind fitter, wir sind gesünder, wir werden leben länger, wir werden älter. Alles wunderbare Fakten und Tatsachen, über die wir uns alle freuen. Was sich aber nicht in der Geschwindigkeit geändert hat, ist, dass wir immer noch ein ähnliches Bild haben, was bedeutet, wenn Sie in eine bestimmte Altersphase kommen. Und das heißt, wir haben einfach, und da sind wir auch ein bisschen sozusagen natürlich auch ein konservatives Land, wir haben sehr stark das Bild, dass wenn ich in die Nähe meines Pensionsalters rücke, ja, dann bin ich alt, dann werde ich gebrechlich, dann werde ich kränklich, dann will ich nichts mehr lernen, dann warte ich eigentlich nur mehr auf die Pension. So, und das, glaube ich, sind Zuschreibungen, die es gibt immer noch in der Gesellschaft, die es gibt bei Unternehmern, die aber auch Menschen von sich selber haben. Wir reden ja, wenn Sie auch eine öffentliche Diskussion verfolgen, reden wir sozusagen eigentlich ganz viel über diese Frage, wer kann nicht arbeiten, wer hat Einschränkungen. Ja, das gibt's alles, aber wie gesagt, es ist halt nicht auch die, und zum Glück nicht die Mehrzahl der Menschen, sondern Menschen sind sozusagen länger fit, ja, und ja. Damit, wie Sie richtig sagen, körperlich auch und geistig und alles fit benannt. Aber da passen diese Bilder nicht zusammen. Das heißt, unsere Bilder sind sehr stark noch getrennt von dem, wie wenn ich jetzt über Ihre, vielleicht bei Ihnen über Ihre Großmutter reden würde. Ja, ja. Bei mir würde ich sagen, es ist die Mutter, über die ich rede. Dass sie haben sich die Bilder nicht so geändert. Ja, das heißt, wir haben immer noch das Bild, und das trifft halt gerade in Österreich für Frauen zu. Bei Frauen haben wir das Bild, sozusagen, sie beginnen zu arbeiten, dann kriegen sie die Kinder, dann werden sie in Teilzeit gehen. Ja, ja. Dann kommen sie aus der Teilzeitfalle nicht heraus. Dann haben sie vielleicht eine kurze Phase, wo sie beruflich durchstarten können, und dann beginnt sozusagen schon die Altersphase, und die Altersphase ist gemischt durch zwei Faktoren, nämlich eben durch diese Zuschreibungen, ja, und andererseits natürlich kommt dann gleich einmal die Care-Arbeit auf sie zu, ja, und das macht schon in diesem Setting, wie wir als Land aufgestellt sind, schwierig, und man muss dazu sagen, mit allem Pro und Contra auch, ich kenne beide Seiten, ja, ja. Ist jetzt, dass Österreich einfach sehr spät die Erhöhung des Frauenpensionsalters gemacht hat, ist in dem Punkt natürlich auch negativ. Weil Länder, ja, die früher das Frauenpensionsalter erhöht haben, dann nehmen Sie, sage ich, die nordischen Länder her. Ja, Dänemark, muss jetzt Dänemark, Schweden, ja, sind alles Länder, die wesentlich sozusagen früher schon nie den Unterschied hatten, wenn ich jetzt Dänemark hernehme, ja. Dass das Frauen- und Männerpensionsalter getrennt ist. Ja, natürlich sind damit die Zuschreibungen für diese Frauen andere in diesen Gesellschaften wie bei uns. Ja, und man muss sich ja bei uns jetzt vorstellen, wir haben immer noch das Bild gehabt, eben durch diesen geteilten, sage ich jetzt einmal, Arbeitsmarkt, ja, der Care-Arbeit, sollen die Frauen auch später in Pension gehen. De facto gehen sie auch gar nicht so viel später. Also wenn man sich das faktische Pensionsalter der Frauen und Männer anschaut, sind das nicht 5 Jahre Unterschied, sondern 2,5 Jahre.
Ja, das wird aber unsere Bilder, sich wieder angehoben.
Ja, aber auch wenn sie sich einfach jetzt die Wirklichkeit anschauen, ja, sieht man, dass ja Männer wesentlich in Relation zu ihrem tatsächlichen gesetzlichen Pensionsantrittsalter früher in Pension gehen und die Frauen immer schon näher zur Pension hingearbeitet haben. Ja? Aber die Bilder stimmen nicht. Also das heißt, hier haben wir sozusagen Fakten, die dann oft auch nicht mit der Wirklichkeit zusammentreffen und die dann nicht sagen, super, das ist eine Frau, die ist 50, super, die kann jetzt noch Karriere machen, weil sie noch 15 Jahre arbeitet.
Wie viel richtig gute Jahre hat eigentlich eine Frau im Berufsleben? Sind es dann so 5 Jahre, wo sie nicht mehr in Teilzeit ist, wo sie sich nicht mehr um die Kinder kümmert, bevor sie dann erst so alt im Arbeitsmarkt gilt? Ganz harte Fakten. Gibt es da irgendwelche Statistiken? Was sind die guten Jahre bei einer Frau im Berufsleben?
Darf ich sagen, Statistiken in dem Sinne gibt es nicht dazu, weil es ja sehr unterschiedlich ist, sage ich, wie Frauen hier tun. Aber grundsätzlich kann man sagen, und das sehen wir sozusagen jetzt, welche Statistiken kennen wir? Wir kennen die Statistik, dass wir sozusagen in Österreich einfach einen sehr hohen Anteil an Frauen haben, die Teilzeit arbeiten. Und da sehen wir das Problem, die kommen nie mehr in die Vollzeit. Also da haben wir einfach die Fakten in Österreich, dass Personen aufgrund von, sage ich jetzt einmal, von Care-Arbeit in die Teilzeit gehen. Und auch wenn dann die Care-Arbeit das nicht mehr voraussetzen würde, kommen sie nie mehr in die Vollzeit. Und ich glaube, das hat halt unterschiedliche Faktoren, da kommt der Faktor dazu, würde ich sagen, die Familie ist trotzdem eingestellt schon, dass eine Person
eine Teilzeit Person übernimmt.
Und damit bestimmte, sage ich, ist ja nicht nur die klassische, also Care-Arbeit ordnen wir immer zu und sagen, es ist nur das, dass sie jetzt ein Kind wirklich betreuen müssen. Ja, Care-Arbeit ist mehr, Care-Arbeit ist Hausarbeit. Ja, wir kennen das als Frauen, ja, das ist absolut mehr wie nur auf das Kind zu schauen. Und da würde ich sagen, gibt es dann natürlich eine Logik, die sich einteilt, dass Frauen dann nicht mehr auch rauskommen. Ist das eine. Das zweite ist, ja, auch sie selber stellen sich ein, in einem bestimmten Lebensrhythmus zu sagen, eigentlich komme ich da auch mit der Teilzeitarbeit. Damit haben wir einfach viele Frauen, die kommen nicht einmal in die Phase, dass ich sage, ich bin jetzt 10 Jahre Teilzeit und will dann Vollzeit arbeiten und starte hier mit meiner Karriere durch. Und wir wissen halt gleichzeitig, dass, jetzt sage ich, wenn ihre Kinderbetreuungsphase klassisch ja zwischen, sage ich, sag mal 30 und 40 wäre, wenn ich es jetzt bis zum 10, sage ich, Kinder, so 10. Lebensjahr, wäre schon lang, ja. So, und damit ist einfach entscheidend, wie rasch steigen sie ein. Es macht einen Unterschied für sie, ob ich sage, ich will eigentlich bis zum 10. Lebensjahr meines Kindes Teilzeit arbeiten. Ja, dann wird es schwierig sein, mit 40 wieder in eine Vollzeit zu kommen, aus eingenannten Gründen, aber sicher auch aus Unternehmensgründen oft, ja. Oder ob sie sagen, ich kriege ein Kind und gehe ein Dreivierteljahr später arbeiten. Ja, so. Und da passieren die Brüche natürlich für Frauen. Und da muss man sagen, die Brüche jetzt zeitlich, weil Sie gefragt haben, ist schwierig. Das kann ein Bruch sein, wo man, sage ich, eigentlich nur die Phase hat von, sage ich, 35, 38, dann bis 40 bis 55, wo man sie vielleicht zuschreibt und sagt, oder bis 50, weil dann wird das Alter schwierig. Wo
ab
man
50
dann sagt,
wird das Alter
genau,
schwierig, ja.
Ja, mehrheitlich jetzt ab 55. Aber ich sage jetzt einmal, dann haben sie vielleicht nur 10, 12 Jahre, wo man sie ohne, sage ich, Einschränkungen als Person wahrnehmen würde. Und das ist schwierig. Und da sind wir in Österreich so fixiert, dass wir nur diese, also ganz viel von den Einschränkungen sehen. Und die sind natürlich auch wieder verbunden, wenn wir uns die Daten und Fakten anschauen.
Worauf sind wir in Österreich fixiert?
Na, dass Frauen diese Care-Arbeit machen.
Ach so, ja.
Ja, da
weil
das,
einfach
wir
die Ganztagskinderbetreuung
genau,
ja, noch
und
immer
dazu
fehlt.
Kommt, genau wie Sie richtig sagen, es fehlt die Ganztagskinderbetreuung.
Flächendeckend.
Es fehlt die Betreuung von schulpflichtigen Kindern. Es geht nicht nur um das Kindergartenkind, es geht um das schulpflichtige Kind. Sie brauchen auch, wenn sie arbeiten wollen, ja, werden sie auch in der Schule eine Nachmittagsbetreuung brauchen. Sie werden nicht schaffen, ihr Kind um 1 oder um 12 von einer Schule abzuholen. Und sie werden natürlich bis zum, sage ich jetzt, solange sie aufsichtspflichtig sind, brauchen sie damit im Schulkontext auch eine gute Betreuung für ihr Kind am Nachmittag. Und momentan, glaube ich, ist in Österreich schon noch sehr stark, die Mütter sind die, die halt die Kinder dann auch von den Freizeitaktivitäten, also auch ihr 12-jähriges Kind wird dann, sage ich, vom Turnunterricht zum Musikunterricht vielleicht noch nebenbei geführt. Frau alles Draxel, Aktivitäten.
Frau Draxel, das bedeutet eigentlich, weil das Kernthema ja für den heutigen Podcast ist, wie schwierig es für Frauen am Arbeitsmarkt ist, ab 45, 50. Aber eigentlich geht ja diese Schwierigkeit ja dann schon wesentlich in einem früheren Alter los. Das heißt, der Grundstein, den wir dafür legen, dass sich Frauen ab 45, 50 schwer tun auf dem Arbeitsmarkt, passiert schon ab 30.
Ja, passiert sozusagen bei diesen ersten Prozessen, die Sie als Frau treffen, in dieser Entscheidung, ja, zwischen Familiengründung, ja, und Arbeit. Und das ist in Österreich keine einfache. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass das auch in Österreich endlich eine einfachere Entscheidung für Menschen ist.
Es ist im Moment noch immer eine Wenn- oder.
Es ist immer noch ein bisschen eine Wenn- und Aber-Frage, ja. Und es ist immer verbunden mit, wenn ich mich für eine Familiengründung entscheide, ja, also für Kinder entscheide, dann ist es immer ein Stück verbunden mit Reduktion von Arbeitszeit. Also ich glaube, das ist fast wie ein Automatismus.
Kann man sagen, dass der weibliche Arbeitsmarkt oder beziehungsweise Diskriminierung aufgrund des Alters bei Frauen nochmal anders zu bewerten ist als bei Männern?
Grundsätzlich würde ich sagen, die Frage der Altersdiskriminierung gibt es für beide Geschlechter.
Ja,
also
auf jeden
tun
Fall.
Sich auch Männer nicht einfach. Wenn sie mit 55 als Mann arbeitslos werden, ist das auch genauso schwierig wie als Frau. Ja? Also insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass diese Frage bei Frauen eine schwierigere ist. Ich glaube, bei Frauen sind wir nur einfach, die Lebensgeschichten sind anders. Also da passieren Brüche damit vorher. Und insofern muss man höchstwahrscheinlich sagen, es ist für Männer sogar schwieriger, wenn sie arbeitslos waren, weil die oft bessere durchlaufende Karrieren haben. Und wenn sie dann aufgrund des Alters erleben, dass sie nicht mehr in den Arbeitsmarkt kommen, ist das ja für Männer oft viel mehr noch ein Schock, ja, wie für Frauen, die diese Brüche ja in ihrer Geschichte auch öfter erlebt haben.
Auch gewohnt sind.
Ja.
Lassen Sie uns mal ganz kurz zu der Eingangsfrage zurückkommen, dass wir über die Frau 50 plus gesprochen haben, die ja fitter ist und viel digitaler als früher. Was sind denn so die großen Stärken von Frauen in diesem Alter, was viele Unternehmen noch ein bisschen unterschätzen, was so eine ungenutzte Ressource ist? Sie sind ja viel unterwegs und sprechen auch mit Unternehmern. Was nennen die als Gründe, warum sie da zurückhaltend sind, Personen ab diesem Alter vorwiegend auf Frauen einzustellen?
Wenn Sie mit Unternehmern selber reden, würden die ja nicht Klar. sagen, ich stelle keine Frau ein.
Also das hört jedes, man ja auch bei dem
jedes,
bei Absage.
Genau, das werden Sie auch bei keiner Absage hören, ja. So. Das heißt, jedes Unternehmen wird selber sagen, nein, wir suchen ja ohnehin aus nach der Kompetenz. Die Wirklichkeit, und da glaube ich, müssen österreichische Unternehmen wirklich selbstkritisch werden, es ist halt nicht die Wirklichkeit. Wir haben eine Studie gemacht, ja, wo wir unterschiedliche, also anonymisierte Lebensläufe verschickt haben und man sieht einfach, dass Personen, die jünger sind, wesentlich öfter eingeladen werden, auch eine Rückmeldung bekommen als Personen, die in dem Alter über 50 sind. Also das heißt, dass unmittelbar konkrete Verhalten ist. So, wir wissen inzwischen, auch in Österreich haben wir KI-basierte Auswahlmethoden, also die einmal Lebensläufe durchgehen.
Ja,
und da ist natürlich Alter auch ein Kriterium, nach dem ausgewählt wird. Wir sind hier nicht nur kompetenzbasiert und sagen, die am besten für diesen Job sind, werden gewählt. Das heißt, hier spielt Alter ein Kriterium. Es spielt sozusagen ein Kriterium im Sinne von, ja, bei einem bestimmten Alter will ich eine Person nicht mehr nehmen. Und dann hat man in Österreich die sehr klassischen Gründe. Der eine Grund ist sicher, der eine Rolle spielt, aber das hängt von der Branche auch ab. Ist ja nicht in jeder Branche so, dass natürlich Alter und Gehalt ein Thema ist, dass sozusagen eine ältere Mitarbeiterin mehr verdient und mir mehr damit als Unternehmen mehr kostet. Muss man aber auch dazu sagen, das gilt nicht für jede Branche und immer und überall. Das gilt ja. für bestimmte Branchen und das gilt für auch natürlich sehr qualifizierte Menschen. Also wir haben einfach, sage ich jetzt einmal, in einem Hilfsarbeiterbereich, ja, ist ja der Unterschied nicht so groß. Da ist, sage ich nicht, von der Logik her wird die ältere Frau nicht so viel mehr verdienen wie eine 40-Jährige. Ja, also das heißt, aber kommt immer wieder natürlich Geld und Alter als sozusagen wesentlicher Punkt, wieso man jemanden nicht nimmt.
Weil
ja?
Sie das Wort KI verwendet haben, wären Sie dafür, dass Lebensläufe zukünftig anonymisiert werden sollten? Also, dass eine KI das nicht auslesen kann? Ich habe selbst für internationale Unternehmen gearbeitet und da ist es zum Beispiel strengstens verboten, dass Alter so drin steht, dass etwas drinnen steht, was einen Rückschluss über die eigene Herkunft zum Beispiel zulässt. Ist das eine Möglichkeit, wie wir dem Ganzen Herr werden könnten?
Jetzt technologisch, ja, es wäre sozusagen eine Hilfestellung. Wir haben über das viel diskutiert, auch sage ich, im Kontext der Arbeitsmarktpolitik wäre das hilfreich. Auf der einen Seite sage ich, ich kann mir nicht vorstellen, es ist nicht umsetzbar. Also da gibt es so viel Widerstand in Österreich, hier eine Regel zu machen, dass sie
für Lebensläufe.
Bei Lebensläufen, ja, dass man sagt, das soll nicht mehr angegeben werden. Ja, also das wäre verboten, dass man das hier angibt. Ich denke, was ich wirklich für wichtig halten würde, ist, dass Unternehmen hier selbstkritischer werden, dass die selber sagen, welche Kriterien habe ich auszuscheiden, dass jemand älter ist, setze ich so eine KI ein. Also hier glaube ich, dass wir wirklich Unternehmen fordern sollten zu sagen, so schaut es euch an, wie tut es ihr hier, wen lehnt ihr ab aufgrund des Alters. Ja? Weil wie gesagt, sagen wird es Ihnen niemand, das ist ja Diskriminierungsgrund, könnten Sie ja sofort rechtlich dagegen Einspruch erheben. Insofern sind wir da angewiesen, dass Unternehmen, Personalisten wirklich selbstkritisch in ihren Unternehmen sagen, was tun wir hier wirklich, wie machen wir das, das analysieren und hier sich mit ihrer eigenen, sage ich jetzt einmal, Unternehmenspolitik in dem Bereich beschäftigen. Und wieso glaube ich, dass das notwendig ist? Ich glaube, es ist auch notwendig, weil Unternehmen erkennen müssen, ja, dass ja wir aufgrund der Demografie ja, es notwendig
absolut
ist, dass ich mit dem Potenzial
arbeite. Das gibt es ja gar nicht mehr her. Die Demografie gibt das
genau
ja gar nicht mehr her, dass wir uns nur mehr auf die jungen MitarbeiterInnen konzentrieren, die wir einstellen.
Genau. Ich war sozusagen in Dänemark bei einer großen Arbeitsmarktkonferenz und da war ein Chart, das gebracht worden ist, was ist das Arbeitskräftepotenzial der Zukunft für Dänemark. Dann haben die geschrieben, die 60- bis 69-Jährigen und die Migranten. Und man muss sagen, da war eine bestimmte Stille im Raum auch, ja, weil einem natürlich für alle, die da drinnen gesessen sind, das auch noch einmal klarer geworden ist. Ja, es ist so. Wir müssen darauf schauen, wer ist das Potenzial? Und es ist sozusagen einfach das Potenzial, jetzt, wenn Sie in bestimmten Regionen Österreich sind und jetzt sagen, da will ich jetzt einen Jungen haben. Ich sage da inzwischen Ihnen, hoffentlich finden Sie den auch. Mhm. Wirklich, ich wünsche es Ihnen. Aber ich hoffe, Sie finden den. Also schauen Sie besser auch, wen haben Sie 50-Jährige in Ihrer Region, die genau das auch gut machen können und die Ihr Arbeitspotenzial sind.
Weil Sie das auch angesprochen hatten, dass Unternehmen mit sich selbstkritischer werden müssen.
Ja.
Mir fällt auf, dass das Thema Diversity ja auch in Firmen immer größer wird.
Das stimmt.
Aber es wird zu sehr noch auf kulturelle Vielfalt geachtet, statt auf Alter. Ich habe das, auch wenn ich so Diskussionen verfolge oder auch auf LinkedIn mir Beiträge ansehe, es geht eigentlich meistens um Herkunft oder sexuelle Orientierung, aber selten um Alter.
Ja, haben Sie recht. Würde ich auch so sagen. Ja, haben Sie völlig recht. Und ich glaube wirklich, weil wir beim anderen Bereich jetzt schon sehen, dass wir was tun müssen. Ja, dort hat sich's viel mehr, wie gesagt, ist es viel mehr Selbstverständlichkeit geworden. Ist auch nicht alles, muss man sagen, eitel Wonne, ja. Aber es ist selbstverständlicher geworden, sich im Kontext von Diversität mit ihm auseinanderzusetzen. Und Alter hat bei uns immer noch so ganz stark den Fokus, eben wie gesagt, ab einem bestimmten Alter würde man sagen, na, das denken Sie schon mehr an die Pension, ja, so. Und damit passiert so rasch, dass das ja auch positiv gesehen wird. Also wenn Sie viele Menschen fragen, die würden das ja nicht nur negativ sehen.
Ja.
Die würden sagen, ja, ist ja gut, der Arbeitgeber und ich selber erkennen, dass wenn ich jetzt da 61 werde, dass ich schon an die Pension denken sollte. Und ich sage, wieso? Weil wenn Sie in Deutschland sind, wo ich jetzt auch gerade war, kann ich sagen, Sie müssen bis 67 arbeiten. Ja, die werden jene 61-Jährige anschauen und sagen, ja, was willst du über die Pension reden?
Mhm.
Also damit Zuschreibungen passieren halt im gesellschaftlichen Rahmen, den wir haben. Und da muss es uns gelingen, diesen Rahmen, und ich glaube, die Bundesregierung bemüht sich ja momentan sehr darum, diesen Rahmen mehr zu flexibilisieren, mehr zu, wirklich es selbstverständlicher auch zu machen, dass wir darüber erzählen, Menschen arbeiten länger, Menschen sind mit 64 noch erfolgreich. Also
absolut,
und ein
ja
Stück dieses Starren auf den einen Zeitpunkt ein Stück sozusagen flexibilisieren.
Ja. Der Podcast versucht ja genau auch das, eben das aufzubrechen mit dem Alter, dass Alter so auch egal ist für die berufliche Veränderung.
Ja.
Man muss natürlich aber auch andererseits die Möglichkeit bekommen, sich in diesem Alter beruflich zu verändern. Kurz Exkurs, ich habe nämlich auch unlängst ein Posting gemacht, genau zu dem Thema und habe ein Bild gepostet von Jennifer Lopez und habe drunter geschrieben, wie 56-jährige Frauen heutzutage aussehen. Und dann habe ich eine zweite Slide gemacht und der hab ich ein Golden Girl gepostet aus den 80er, 90er Jahren. Graue Haare, altmodisch angezogen, sie waren so Großmütter. und hab dann drunter geschrieben, und wie uns der Arbeitsmarkt noch immer sieht. Mhm. Also das geht halt einfach nicht mehr zusammen. Aber sagen Sie mal, würde es Sinn machen, Quotenregelungen einzuführen für Altersstufen in Unternehmen? Ist das etwas, wo Sie sagen, das könnte etwas bringen?
Ich glaube immer, die Frage, wenn es um so kulturelle Themen auch geht und um das geht's, dann muss man sagen, ja, es würde was bringen, ohne Zweifel. Auch wenn ich sage, brauche ich meine sozusagen Pro-Quote für Frauen, ja, in Führungsfunktionen etc. Natürlich bringen Quoten etwas. Gleichzeitig wissen wir natürlich, dass Quoten auch sozusagen ein negatives Image verschaffen. Weil dann wird man sagen, jetzt bist du die Quotenfrau passierend, jetzt bist du die Quotenalte. Ja, genau, ja. So, jetzt bist du die Quotenalte. Und damit muss man sagen, natürlich bringen Quoten etwas, wenn man da etwas regelt. Gleichzeitig bringt es aber auch sozusagen halt viel negative Zuschreibungen, wieso man auch zurückhaltend ist, wo macht es wirklich Sinn, so stark zu intervenieren und einzugreifen. Und ich meine, rund ums Thema Alter ist ja auch viel politisch diskutiert worden. Ja, also jetzt gleich, ob ich sage, es gibt Zahlungen für Betriebe, die weniger einstellen. Ich glaube, was ich hier wirklich glaube, ist, als ersten Schritt braucht es wirklich eine hohe Transparenz, ja, in welchen, also das ist jetzt ähnlich, wie wir die Einkommenstransparenz diskutieren.
Ah ja, das wäre genau gerade dabei, ist, ja, zu genau diskutieren. Weil, wir haben
Transparenz, genau, Transparenz ist natürlich der erste Schritt, der mal Klarheit schafft. Also ich muss ja sagen können, in welchen Branchen gibt es über 55 niemanden mehr. Ja, also jetzt nehme ich eine Branche her, die sich ganz stark von Älteren, ist der ganze Bankenbereich. Sie werden, wenn wir uns die Auswertung für Banken in den Bankensektor anschauen, dort werden Sie kaum ältere Beschäftigte finden, weil da hat es massive Golden Handshake-Wellen gegeben, wo man sich, wo man gesagt hat, so, der Bankensektor muss sich sozusagen strukturell verändern. Man hat Filialen runtergefahren und hat das genutzt, um sich auch von dieser Altersgruppe zu verabschieden. Das wird jetzt kein, also dort ist momentan, glaube ich, kein sehr heterogener interner Arbeitsmarkt.
Spannend, ja? Weil ich hätte Banken eher mit älteren ArbeitnehmerInnen assoziiert. Nein. So der vielleicht ältere, graue Herr, der Banker.
Ja, vielleicht, es werden schon Einzelne finden, aber grundsätzlich als Branche muss man sagen, wir kennen hier Branchen, die strukturelle Veränderung, da gehört halt die Bankenbranche dazu, strukturelle zum Anlass genommen haben, um Personal abzubauen. Ja, und in diesem Kontext hat man klassisch die Golden Handshakes für ältere Beschäftigte gemacht. Aber damit ist das eine Branche, die momentan wenig ältere Beschäftigte hat. Insofern muss man sagen, ja, da gibt es unterschiedliche Branchen, die kaum ältere Beschäftigte haben. Ja. Sie werden Branchen haben, jetzt sage ich mal, nehmen Sie ja den öffentlichen Dienst, wo Menschen bis zum Antrittsalter mehrheitlich arbeiten auch. Ja. Dort werden Sie viel mehr 58-Jährige finden oder 63-Jährige. Ja. Weil klar ist, dort ist eine andere Dynamik in diesem Bereich. Ja. Und jetzt sage ich, je nachdem, über welche Branche und Unternehmen wir reden, und da glaube ich, das ist schon das Erste, dass wir darüber mit mehr Transparenz wirklich reden sollten. Wer tut hier was? Wie agiert hier sozusagen? Wie agieren hier manche Branchen? Ohne, dass man die sofort an den Pranger hängt, sondern einfach mal eine Transparenz schafft und sagt, so ist der Status quo und setzen wir uns doch auseinander und setzen wir uns vermehrt auseinander. Liebe Unternehmen in bestimmten Regionen, eure Chance in der Zukunft ist nur, ja, dass ihr seht, ihr werdet auch mit älteren Beschäftigten arbeiten müssen.
Aber gibt es hier irgendeine Branche, die das schon entdeckt hat, wo es gerade auch recht viele ältere Beschäftigte gibt?
Ich sage, meist ältere Beschäftigte haben sie sich im öffentlichen Dienst.
Aber jetzt noch irgendeine neue Branche?
Als sicherer Arbeitgeber, mit im Schnitt den höheren Pensionsregeln. Dort, wo es noch Beamte gibt, gibt es ja auch nicht jetzt in jeder Branche gleich im öffentlichen Bereich. Aber dort werden sie sozusagen werden Sie mehr Menschen finden, die natürlich auch mit höheren in diesen Alterskategorien arbeiten. So, jetzt bei neueren Branchen würde mir jetzt auf spontan sofort keine einfallen, wo ich sage, das ist eine Branche, wo ich denke, die tut hier einiges. Das, was ich auf der anderen Seite kenne, und das ist auch gut so, es gibt einige regionale Initiativen, es gibt regionale Unternehmen, die wirklich verstärkt auf das setzen und die das sehen, die sagen, ja, ja, in meinem Supermarkt, fällt mir einer ein, ja, in einer Region, ich will hier nur ältere Beschäftigte haben, weil das passt doch gut zusammen, die in der Region sind. Vielleicht darf ich den Satz noch sagen, ein Kollege von mir war in Japan, Ja, ja, der sagt, wenn Sie in Japan mit dieser älteren Gesellschaft und auch der ganzen demografischen Problematik, Sie wären, auch wenn Sie jetzt als Österreicher nach Japan oder als Österreicherin nach Japan fahren, werden Sie das Gefühl haben, na, so viele ältere Menschen arbeiten sehen, haben Sie noch nicht. Also ja, Sie nehmen Gesellschaften an.
Japan, das stimmt.
Ja, oder? Sie nehmen
aber
Gesellschaften
ist auch eine ganz andere Wertschätzung dort.
Ist eine andere Wertschätzung. Aber man erlebt natürlich das eigene Bild, dass ja, wir ein völliges anderes Bild haben. Ja, und ich sage jetzt nicht, ob das jetzt so anstrebenswert ist, dass jeder 70-Jährige arbeiten muss. Ich weiß nicht, wie in Japan da der Schnitt ist. Vielleicht aus ökonomischen Gründen. Ich will nicht sagen, dass ich das jetzt anstrebenswert. Aber ja, wir müssen unsere Bilder überprüfen.
Ja, auf jeden Fall.
Selbst wir treffen hier auf Gesellschaften, wo man sich selber denkt, ja, das ist ja Wahnsinn, oder?
Ich habe unlängst was Interessantes gehört im Schweizer Fernsehen, und zwar, dass KI sogar eine Möglichkeit bieten könnte in der Zukunft, dass es super spannend werden könnte für ältere ArbeitnehmerInnen, weil KI etwas ist, was sehr viel Erfahrung und Einordnung braucht, Kommunikationsfähigkeiten und Dinge, die ältere Arbeitnehmer viel besser leisten können. Allerdings, es wurde jetzt noch kein Beispiel genannt, aber ich fand das einen sehr interessanten Ansatz, dass KI hier, die gerade angeblich allen Leuten, was heißt angeblich, die eigentlich auch gerade Leuten den Job wegnimmt, dann aber auch wertvoll wirklich für ältere ArbeitnehmerInnen sein könnte. Aber lassen Sie uns einen Switch machen zur Aktion 55+. Ich habe Anfang des Jahres, da wusste ich schon, dass ich diesen Podcast plane, einen Bericht gesehen zur Aktion 55+, und da wusste ich, die Frau Draxl muss kommen. Deswegen wollte ich jetzt wissen, die Aktion 55+, ist die hauptsächlich für Frauen oder für beide Geschlechter? Geht es darum, dass Unternehmer jetzt Arbeitskräfte gewinnen können und dann dafür Förderungen erhalten? Oder was beinhaltet diese Aktion alles?
Ja, die Aktion 55+ ist wirklich eine Schwerpunktaktion, um sowohl Frauen wie Männern, also beiden Geschlechtern, den Einstieg in den Arbeitsmarkt wieder zu erleichtern, wenn sie arbeitslos geworden sind. Wir wissen einfach, dass wenn Personen in dem Alter mal aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, dann ist es enorm schwierig, dass sie wieder einsteigen. Also der Großteil der Menschen bleibt ja zum Glück beschäftigt. Ja. Ja? Also da ist ja das Alter jetzt nicht die Kategorie, dass man sie morgen kündigt, ja? Sondern sie bleiben in Beschäftigung. Aber wenn sie zu der Gruppe gehören, ja, die arbeitslos wird aus unterschiedlichen Gründen, ihre Firma kann insolvent werden oder sozusagen sie hat eine Restrukturierung, was immer die Gründe sind, dann wissen wir einfach, es ist für diese Personengruppe, und das hat sich sehr gesteigert von 50 auf 55, dass das für die Alterskategorie schier unmöglich ist, in den Arbeitsmarkt zu kommen. Und das heißt, es braucht eine Unterstützung. Dafür gibt es die Aktion 55+-Mittel, die können wir sowohl einsetzen, um Firmen eine Eingliederungsbeihilfe zu geben, also eine Unterstützung für diesen, dafür, dass sie sozusagen die Lohn- und Lohnnebenkosten unterstützt bekommen. Und wir können das Geld einzahlen in Beschäftigungsprojekte am zweiten Arbeitsmarkt, sodass Personen auch wieder in eine Beschäftigung kommen, um von dieser dann, sage ich, in ein Unternehmer zu wechseln. Für diese Aktion 55+ haben wir 50 Millionen im Jahre heuer halt zur Verfügung in diesem Jahr, auch im nächsten Jahr.
Aber das ist natürlich ganz sicher, dass die Aktion nächstes Jahr weiterlaufen kann.
Ja, die wird weiterlaufen.
Okay.
Die wird weiterlaufen.
Dann sind wir beruhigt.
Ja, und wir geben de facto für die Altersgruppe ab 50, also die Aktion 55+ ist für 55-Jährige und älter, aber wenn ich es mir insgesamt anschaue, dann kann man sagen, wir haben im Jahr 25 für die Gruppe zwischen ab 50 haben wir 18.000 Fälle gefördert, das waren 8.714 Frauen, 9.775 Männer. Bis dato im Jahre 26 stehen wir jetzt bei 10.000 Personen insgesamt. Da sind es auch ziemlich gleich 5.600 Männer und 5.100 Frauen. Das heißt, das ist für diese Personen ein wichtiges Instrument, um diesen Schritt in den Arbeitsmarkt wieder zu schaffen, weil es da genau um den Abbau dieser Vorteile geht. Ja, da geht es darum, dass sie sagen, können Sie das wirklich und sind Sie fähig, das zu machen? Und indem ich halt als Unternehmen eine Unterstützung bekomme, ökonomisch, wird es attraktiv, weil es ja meine Lohn- und Lohnnebenkosten entlastet. Und damit kann ich sagen, gut, ich schaue mir das einmal an. Und wir sehen immer im Zirka solche Förderungen, dass das sinnvoll ist und hoch erfolgreich sind, wenn wir sie konzentrieren auf Personen, die es besonders brauchen. Das heißt Langzeitarbeitslose, Ältere und behinderte Menschen zum Teil, sozusagen, wenn ich bei den Frauen bin, ist es bei uns auch immer wieder wichtig, eben aus dem Gender-Aspekt bestimmte Frauengruppen hier auch zu fördern und für diese sinnvoll diese Unterstützung anzubieten. Und da führt es auch zu einem hohen Erfolg, dass sie dann wirklich einen Arbeitsplatz bekommen.
Und kann sich da, wenn sich jetzt eine Hörerin für dieses Thema interessiert, kann sich da jede Frau, weil ja, vorwiegend ein weibliches Hörerpublikum haben. Kann sich da jede Frau bewerben oder welche Kriterien muss sie da ungefähr erfüllen?
Außer das Alter? Soll einfach genau die Zuhörerin, die das jetzt interessiert, soll einfach zu ihrer regionalen Geschäftsstelle gehen, für sie zuständig ist. Sie muss ja arbeitslos sein. Also es gilt nur für Menschen, die arbeitslos sind. Es gilt jetzt nicht, ich kann nicht heute den Job kündigen und morgen die Aktion 55 plus. Nein, das geht nicht. Sie müssen sozusagen arbeitslos bei uns sein. Das heißt, es gilt für Menschen, die einen längeren Zeitraum schon arbeitslos sind. Und dann schaut man sich sozusagen ihre Situation an. Dann können Sie hier beraten werden. Gleichzeitig unterstützt Sie auch das AMS zu schauen, gibt es einen Betrieb, der Sie aufnimmt, oder Sie werden selber auch aktiv auf Ihrer Jobsuche und sagen so, das AMS würde mir diese Förderung mitgeben, wenn ich sozusagen eine Jobmöglichkeit habe.
Kann ich auch auf Unternehmen zugehen und sagen, ich würde mich für diesen Job interessieren und es gibt diese Möglichkeit,
ja,
dass man Unternehmen aktiv darauf aufmerksam macht?
Ja, wir machen sie, aber auch Menschen selber können sie aufmerksam machen. Wichtig ist nur, dass jetzt die Zuhörerin, die das hört, wirklich das vorher mit ihrer regionalen Geschäftsstelle, ihrer Beraterin abklärt. Bin ich schon förderfähig? Komme ich schon sozusagen? Gehöre ich jetzt in diese Gruppe? Ja. Damit sie auch dem Unternehmen eine richtige Auskunft geben können.
Mhm. Frau Draxler, ich würde mit Ihnen ganz gerne auch noch über Arbeitslosigkeit per se sprechen und über den Arbeitsmarkt. Der ist ja gerade sehr volatil. Es wird immer normaler, dass Branchen sich stark verändern, innerhalb kürzester Zeit sich verändern. Ich komme selber aus den Medien. Ich habe für zwei große Arbeitgeber gearbeitet, die in den letzten Monaten mehrere 100 Mitarbeiter abgebaut haben. Ein anderes internationales Unternehmen hat 15% der gesamten Belegschaft weltweit abgebaut. Das heißt, ist Arbeitslosigkeit etwas und ich bin schon länger aus dem Unternehmen weg, aber auch ich selbst habe einmal dort dann aufgehört, weil mein Vertrag nicht spontan verlängert wurde. Ist Arbeitslosigkeit ein Thema, das in einem Lebenslauf zukünftig immer normaler werden wird?
Ich glaube, ist es auch zum Teil jetzt schon. Es hängt halt ab, aus welcher Branche Sie kommen.
Ja.
Es gibt Branchen seit, sage ich, 30 Jahren, ja, wo Arbeitslosigkeit Teil ihrer Geschichte ist. Ja. Wir diskutieren ja jetzt gerade viel über das berühmte Zwischenparken. Das heißt, wenn Sie in Branchen sind, es ist natürlich Bau, Tourismus, aber auch inzwischen wird es breiter. Da sprechen Sie an, es wird breiter. Aber jetzt die traditionellen Branchen in Österreich, die immer schon, wo Arbeitslosigkeit Teil ihrer Lebensgeschichte ist, sind natürlich Branchen, die aufgrund ihrer Logik, ihrer Unternehmenslogik oder des Wetters, ja, immer das kannten, dass Menschen Arbeitslosigkeitsepisoden in ihrer Karriere haben. Sage ich, Bau und Tourismus sind zwei Branchen, wo viele Menschen mit Wiedereinstellzusagen kommen. Wenn ich mir die Zahlen da anschaue, bin ich beim Bau bei 30%, im Tourismus bei 19,5%. Ja? Das heißt, da war es immer schon Teil ihrer Geschichte. Das, was wir erleben und was Sie als Phänomen beschreiben, ist, dass, wenn ich mir einen längeren Zeitraum anschaue, dass inzwischen immer mehr Branchen, also dass mehr Branchen dazukommen, dass wir nicht sagen können, es sind nur die zwei Branchen. Das stimmt nicht. Also wir haben inzwischen doch Breiten mit natürlich kleineren Prozentanteilen, wie die ich jetzt genannt habe, aber dass es üblicher geworden ist, dass bestimmte Branchen Menschen, wenn die Auftragslage nicht gut ist, in die Arbeitslosigkeit schicken, meistens einvernehmliche Auflösungen von Dienstverhältnissen. Wir sagen immer ein bisschen zu Lasten von Dritten, also zu Lasten der Arbeitslosenversicherung, indem ich der Person sage, momentan schaffe ich das nicht oder ich kann dich nicht auslasten, wäre es nicht eine Möglichkeit, du gehst jetzt einmal 6 Wochen, beziehst Arbeitslosengeld und dann kannst wiederkommen.
Ja.
So. Und da haben wir inzwischen mehr Branchen, die sozusagen mit dieser Flexibilität leben, mit dieser Volatilität leben und damit werden sie immer mehr Menschen haben, die das im Lebenslauf haben. Jetzt sage ich, eine Gruppe, die es auch schon immer im Lebenslauf hatte, ist der ganze Kunst-Kulturbereich, für den Arbeitslosigkeit in Episoden in ihrer Lebenskarriere, würde ich sagen, auch ein Teil der Selbstverständlichkeit sind. Und wir haben Branchen wie Ihre, die Sie genannt haben, die Medienbranche, die so viel an strukturellen Veränderungen in den letzten Jahren jetzt erlebt hat, die eben massiv sowohl den Abbau, wirklich Personalabbau, erlebt hat, wie natürlich auch die Flexibilisierung.
Müssen wir also Arbeitslosigkeit ein Stück viel mehr normalisieren, also auch so ein bisschen das Image von Arbeitslosigkeit verbessern, weil, wie gesagt, in meiner Wahrnehmung auch auf LinkedIn wird viel mehr zum Thema Arbeitslosigkeit gepostet. Mhm. Das hätte vor, ich würde mal sagen, so ungefähr 5 Jahren oder so niemand gemacht, da hat man sich noch ein bisschen mehr geschämt. Jetzt spricht man da offen drüber. Ich weiß, aus eigener Erfahrung hatte ich auch schon angesprochen. Ich habe selber mal einen Job verloren. Da wurde ein befristeter Vertrag sehr spontan nicht verlängert und innerhalb von 2 Wochen war ich raus. Und damals wäre ich nicht auf die Idee gekommen, das zu thematisieren. Jetzt, ich bewerte es als positiv, dass so viel darüber gesprochen wird. Und ich frage mich, ob das eben sowas ist, wo man sich zukünftig im Lebenslauf nicht mehr dafür schämen wird.
Ich glaube, es hat sich schon viel normalisiert in den letzten Jahren. Also ich bin jetzt seit über 30 Jahren in der Arbeitsmarktpolitik, ich glaube, es sind inzwischen 35, 36 Jahren, dass ich im Bereich der Arbeitsmarktpolitik arbeite. Und da würde ich sagen, vor 30 Jahren hat man kaum, also hat man sich viel mehr geschämt noch wie jetzt. Da ist inzwischen schon viel normalisiert worden, dass jetzt, sage ich, die Frage, dass Sie jetzt einmal Arbeitslosengeld beziehen oder arbeitslos geworden sind, normaler geworden, also, sage ich, zum Lebenslauf gehört. Ich glaube, es ist gut so, vielleicht für Sie zu sagen, es ist gut so, dass wir darüber reden können. Und es ist gut so, wenn sozusagen Menschen sagen, ja, das ist keine Schande, dass ich arbeitslos geworden bin. Das kann man wirklich nur unterstützen, weil es keine persönliche sozusagen Schande ist, dass sie das sind und dass man Unterstützung braucht. Das halte ich für wichtig. Und ich glaube, wenn hier noch einmal ein stärker so etwas kommt wie Normalisierung, ist es gut so.
Gibt es irgendeine Art und Weise, wie man Menschen, die, nachdem sie den Job verloren haben, in ein schwarzes Loch fallen, ich kenne solche Fälle, gibt es da irgendeine Art von Unterstützung, die man sich da holen kann? Ich selbst zum Beispiel kenne Fälle und auch ich war selber beim Coaching, aber das ist natürlich ein finanzieller Aufwand, der nicht jeder leisten kann. Aber ich weiß, was es mit einem Selbstbewusstsein machen kann, wenn man mal keinen Job hat. Und ich sitze hier und ich mache meinen Podcast und ich bin erfolgreich, ich habe für tolle Unternehmen gearbeitet und trotzdem ist das etwas, was mir im Leben passiert ist. Und ich habe lange überlegt, ob ich das überhaupt thematisieren soll und auch der AMS-Chefin gegenüber hier sitzen oder darüber sprechen, ist auch nochmal eine andere Hausnummer für mich. Aber wo können sich hier Menschen denn auch Hilfe suchen? Weil mir geht es darum, ich beobachte das auch bei Menschen, die einen Job verloren haben und dann haben sie ein gewisses Alter und dann reagiert mal ein halbes Jahr gar niemand auf ihre Bewerbungen. Das macht was mit dir. Und das hört sich dann immer so an, ja, nutz dein Netzwerk und geh raus und schreib Bewerbungen. Aber wenn nichts dabei rumkommt, kann das sehr, sehr schmerzhaft sein. Was würden Sie Menschen empfehlen? Gibt es da Anlaufstellen oder was gibt es da für Möglichkeiten?
Nee, als Arbeitsmarktservice, glaube ich, bemühen wir uns wirklich auf 2 Ebenen. Das heißt einerseits unsere Beraterinnen, die möglichst gut versuchen zu unterstützen. Ich weiß, die können kein Coaching anbieten etc., ist auch ihre Zeit nicht vorhanden. Wir beauftragen aber als Arbeitsmarktservice, wir fördern hier viele Beratungseinrichtungen, sehr spezialisierte. Und ich denke gerade in Wien an eine Beratungseinrichtung für hochqualifizierte Frauen, weil es uns so ein Anliegen war, dass diese Frauen wirklich eine Unterstützung bekommen. Und das, glaube ich, sind für alle Frauen, also für die das Angebot nutzen können, sind das, also da haben wir nur tolle Rückmeldungen bekommen, weil das genau das ist, was Sie sagen, dort können Sie das besprechen. Mhm. Das sind sehr spezialisierte Einrichtungen und da, glaube ich, haben wir eine breite Palette in Österreich an unterschiedlichen Beratungseinrichtungen, die hier unterstützen und die das ein Stück leisten, also die Coaches zur Verfügung stellen, die Netzwerkbildungen ermöglichen, die auch den Austausch ermöglichen. Und ich habe sehr gut in Erinnerung den Besuch bei dieser Einrichtung, wo dann Frauen erzählt haben, dass man natürlich auch ein Stück dann selber, also wechselseitig sich unterstützte. Das ist die eine, die natürlich dann angefangen hat, gleich gesagt hat, na, das muss ich der erzählen, die mit mir auch in dem Kurs war.
Ja, dieser Austausch ist so
genau,
wichtig.
Weil dann hat man, und dann entsteht eine Dynamik, weil man dann auch zumindest auch positive, man kann die schwierigen Sachen teilen, wie Sie sagen, man kann das teilen, dass man da in ein schwarzes Loch und all die Frustration, wenn keine Antwort kommt, und gleichzeitig kann man auch teilen, wenn es dann positive Erlebnisse gibt und Frauen einfach erleben, super, für die hat es geklappt und die denkt auch an mich und die gibt gleich Kontakte weiter. Also eine Unterstützung dieser Strukturen, die wir wissen, die notwendig sind, dass man wieder Arbeit findet.
Mhm. Frau Draxl, wir müssen jetzt dann schon langsam zum Schluss kommen. Deswegen, ich mache am Schluss immer so etwas, das ich Frauen mitgeben will, wo man sowas Handfestes für sich rausziehen kann. Weil ich will nicht nur Inspirationen geben oder über Zahlen im Arbeitsmarkt sprechen. Mich würde interessieren, gibt es irgendetwas, was eine Frau 50, 55 plus aktiv machen kann, um sich fit für den Arbeitsmarkt zu machen und hier nicht Gefahr zu laufen, dass der Arbeitsmarkt sagt, er will sie nicht. Gibt es irgendwas, was ich hier proaktiv machen kann?
Was würde ich jeder Frau raten? Das eine, was ich wirklich jeder Frau raten würde, ist zu sagen, man soll selber nicht so sehr dieses Alter als Kriterium für sich nehmen. Ja, ich glaube einfach, die
man selbst beschränkt sich manchmal selbst.
Da beschränkt man sich auch selbst. Ja.
So, da also, bewerbe ich mich nicht, da bin ich sicher zu alt.
Da bin ich sicher, also wenn ich so höre, ja, wenn mir jemand sagt, da bewerbe ich mich aber jetzt sicher nicht mehr, da bin ich zu alt, dann würde ich jeder mitgeben, ja, und ich weiß, dass Situationen spezifisch sind, ja. Aber da würde ich wirklich auch mein Beispiel mitgeben. Auch mich hat mein Alter beschäftigt, ja. Auch ich bin über 60 gewesen, wie ich mich als Vorständin beworben habe und habe mich auch gefragt. Also man ist auch nicht in meiner Position gefeit. Ja. Zu sagen, geht das noch? Und na, wenn jetzt nicht alle sagen, buh, das ist ja gerade nicht die Jugendhoffnung, ja, so. Aber dann zu sagen, hör auf mit dem Blödsinn auch. Ja, also wirklich selber da ein bisschen streng auch zu sich zu sein und zu sagen, nein, das Alter ist nicht das Kriterium. Das Kriterium ist, was kannst du, was willst du und was wirst du dort machen? Und fokussier auf das, was hier deine Chancen und deine Möglichkeiten sind und tritt auch mit diesem Selbstbewusstsein ein. Und das habe ich mir gesagt und ich weiß, ja, wird jetzt jeder sagen, auch spezielle Situationen, ja, aber ich glaube so, diese nicht immer sich gleich selbst zu beschränken, ist einfach nach wie vor ein wichtiger Punkt.
Frau Draxl, ich glaube, das war der perfekte Schlusssatz. Vielen Dank. Ich habe da jetzt ganz viel daraus mitgenommen. Finde ich auch nochmal spannend, dass Sie selber vor dieser Frage gestanden sind. Ja, herzlichen Dank für dieses Gespräch und lassen Sie uns diese Altersstrukturen endlich aufbrechen.
Genau. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank.
Danke.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.